Hey, du zahlst ja auch für ChatGPT 20 Stutz pro Monat im Jahr.
Absolut.
Weißt du, was mit deiner Kohle passiert?
Ich nehme an, der Sam Altman hat in ein geiles Velo investiert.
Ja, fast, ja. Er ist ja ein grosser Autofan und kürzlich ist ein Video umgegangen, das ihm zeigt, wie er ein Königsegg fährt, das ja, bis zu 4,6 Millionen US-Dollar kosten kann.
Ja, ich glaube, die sind ja relativ teuer aus dieser kleinen schwedischen Automanufaktur.
Nur eins von seiner Sammlung übrigens.
Aber nicht alle Geschichten, die im Internet sind und von teuren Autos handeln, stimmen. Und darüber werden wir nachher reden.
Genau. Ihr hört den Blick AI Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon Tobias Bolzon.
Und der Thomas Benkö.
Prompt Zero.
Tobias, ich möchte mit dir über ein wichtiges Thema reden, das uns als Journalisten beschäftigt. Und zwar, es ist Fake News. Und zwar Fake News von so einem Ausmaß, dass auch gestandene Bekannte von mir reingehört sind und die Geschichte fast oder ganz geglaubt haben. Und zwar, wir reden, wie gesagt, über ein ganz teures Auto, und zwar den Bugatti Tourbillon, der letzte rausgekommen ist. Und um die Frau von Volodymyr Zelensky, wo so einen soll gekauft haben. Und zwar mit amerikanischen Spendengeldern. Hexidee, teure Tourbillon in Paris einfach so gekauft. Und das zeigt, wie korrupt das ukrainische System ist.
Tönt brisant, wenn es dann wird stimmen, natürlich. Ne?
Es tönt so, genau. Das ist eine Geschichte, die Anfang Monat umgegangen ist. Und man muss sagen, als Journalist mit kritischem Blick, den wir natürlich haben, es klingt natürlich schon von Anfang an schon ein bisschen dubios und stimmt das wirklich und ist sie so blöd, dass sie da die teure Sportkarre kauft. Wenn man dann aber ein bisschen tiefer geht, recherchieren, wie das wirklich zustande gekommen ist, die Geschichte, ist das wirklich sehr spannend und das haben Kollegen vom amerikanischen Tech-Magazin Wired gemacht. Die sind dem ein bisschen nachgegangen, wie die Geschichte entstanden ist. Der Anfang ist eigentlich relativ harmlos und wie meistens so Fake-Geschichten ihren Lauf nehmen, rate mal, welche Plattform das war.
X.
Genau. Twitter, wie wir alten Hasen ja sagen. Auf Twitter ist einmal umgegangen, eben, dass Olena Zelenska so einen teuren Sportwagen gekauft hat. Und das ist dann beleidigt worden mit Kaufvertrag und einem Video von einem Verkäufer von einem Pariser Autohaus, der ausgepackt hat, so heimlich. Wie immer, wenn so Fake News rumgehen, wo dann vor allem die eine oder andere politische Richtung nähren, sozusagen, gibt es ganz viele Leute, die das dann glauben oder wollen glauben. Es nimmt dann seinen Lauf.
Jetzt X oder Twitter ist ja eine rechte Bubble. Es ist aber noch weitergegangen, die Geschichte. Oder die hat sich ja dann relativ schnell verteilt, wenn ich da richtig mitbekommen habe. Erklär mal.
Es ist so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel gewesen zwischen Twitter und realen Medien oder halbrealen Medien, also in der alten Medienwelt. Und zwar logischerweise auf coole Geschichten springen natürlich Journalisten an und die tun natürlich spektakulär. Und es hat dann tatsächlich Webseiten gegeben, die über das geschrieben haben. Und nachher haben natürlich dann die Leute das noch mehr geglaubt, wieder googelt oder das wieder auf X repostet. Und es ist so weit gegangen, bis es MSN, also das Microsoft News Netzwerk, hat auch so einen Beitrag von einem echten Medium sozusagen repostet. Und dann, wenn du nach dem Fakt gegoogelt hast, hat die Frau vom Zelensky den Bugatti gekauft, dann hast du halt eine Fundstelle bekommen und es hat dann sehr plausibel getönt.
Und was hat jetzt das alles mit AI zu tun?
Mit AI hat es zu tun, dass das von Seiten kommen, die mit AI operieren oder ihre Content erstellen, abgrasen, draufrühren, relativ unhinterfragt. Sagt das jetzt eine französische Seite, die Vérité Cachée heisst. Es gibt auch indische Seiten, auch amerikanische. Und die gaukeln eigentlich vor, seriöse Medien zu sein. Sie haben zum Teil auch relativ alt hergebrachte Namen wie der Boston Globe oder so. Und wenn du nicht gerade vielleicht aus Boston kommst, sondern von anderswo, dann glaubst du dem und denkst, ah, das ist eine seriöse Seite, die über etwas schreibt. Und so verbreitet es sich noch mehr.
Boston Globe, da läutet gerade etwas für mich. Ich habe vor ein paar Wochen mal etwas geschrieben über ein Phänomen, das du jetzt hier beschrieben hast. Das hat einen Namen, das nennt sich Pink Slime, also pinker Schleim.
Und der pinke Schleim, der kommt ja eigentlich nicht von diesen Webseiten, sondern der kommt aus dem McDonald's sozusagen. Und das ist die glibberige, eben pinke Masse, wo eigentlich Chicken Nuggets daraus gemacht werden, wo eben irgendwelche Hühnli-Teile, wir wollen es gar nicht richtig wissen, vermengt, verwurstet werden und irgendwie von einer Maschine ausgespuckt und am Publikum billigst zum Fraß vorgeworfen werden. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
In jedem Fall unappetitlich, ob es jetzt die Fake News sind oder deine Chicken Nuggets, ja.
Genau, eben. Und von den Chicken Nuggets sozusagen hat sich der Begriff jetzt auf die AI-Schleudern, die AI-News-Schleudern übertragen. Eben so Pink Slime-Websites, wo mit wenig Manpower, mit noch weniger Recherche-Power halt viele Artikel rauslösen und der eine oder der andere, der schafft es halt dann irgendwie so halb in die reale Welt rein.
Mhm. Ich habe dazu mal auch noch eine Studie gefunden zu dem Thema Pink Slime. Das sind wirklich ganze Netzwerke, die da dahinter stecken. Columbia University hat mal so ein Netzwerk untersucht und sie 2 Wochen lang 450 Websites, die in dem Pink Slime Netzwerk drin waren, analysiert und dann herausgefunden, dass die über 15'000 Geschichten rausgehauen haben. Und Geschichten, meint man da wirklich Geschichten, die sind alle frei erfunden.
Mhm. Und auch da, wie bei vielen Fake News, wenn die Fake News mal in der Welt ist, ist sie fast nicht mehr einzufangen. Ich habe nachher auch noch recherchiert, Bugatti Frankreich oder Paris, die haben dann relativ schnell das Ganze debunked, wie man so sagt. Die haben ein Statement veröffentlicht, hey nein, Frau von Zelensky hat kein Bugatti bei uns gekauft und pipapo. Aber das war ein Post auf Instagram, der hat ein paar hundert Likes gehabt und natürlich die Story hat sich millionenfach im Netz verbreitet.
Mhm, genau. Ja, ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man selber mal das Gehirn einschaltet, selber vielleicht auch tätig wird, selber recherchiert, selber schaut, auf sich auf verlässliche Quellen beruft, wenn man so Sachen, mit so Sachen konfrontiert ist. Oder wie denkst du, kann man so Sachen, so Fakes am besten noch kennen?
Also ich glaube, zuerst ist mal wichtig, dass wir nicht auf einem höheren Ross oben sitzen und sagen, uns kann das nicht passieren. Ist mir zum Teil auch schon passiert. Also ich meine, es ist normal, du scrollst durch Twitter durch und siehst die eine krasse Geschichte, eine ist krasser als die andere und du hinterfragst dann auch nicht jedes Mal. Du glaubst nicht irgendwie als guter Mensch. Ja, siehst irgendetwas, denkst, oh, da mache ich etwas drüber. Aber dann ist halt wichtig, dass man, auch wenn man es zuerst vielleicht, wenn man es glaubt oder halb glaubt, dass man dann halt ein bisschen recherchiert. Und meistens sind es ja dann so wahnsinnig spektakuläre Geschichten, wo man muss vorsichtig sein. Also, es kommt niemand und sagt, hey, ich habe einen Marathon in 4 Stunden gerannt. So ganz mittel oder schlecht. Sondern es sind halt eben die spektakulären Geschichten. Eben eine Präsidentengattin, wo millionenteuren Wagen mit Spendengeldern kauft, wo alle Alarmglocken von den Gegnern dann müssten läuten. Und dann muss man einfach recherchieren. Und ich sage nicht, dass es so Geschichten nicht gibt. Also,
Superlativ sind natürlich auch die Geschichten, ja, also, die wir gerne bringen, wenn es stimmt.
Absolut, auch der Blick. Also wenn einmal eine Geschichte rum ist, wo geil ist und wo alles hat, dann umso besser.
Und wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt, schickt sie uns doch am besten gerade auf unsere E-Mail-Adresse input@promptzero.ch.
Genau, aber eben, trotzdem muss man das natürlich abchecken. Und das Problem ist natürlich mit AI, es ist einfach alles viel, viel mühsamer geworden oder aufwendiger zum Abchecken. Also erstmal ist es mit AI einfacher geworden, so Geschichten zu fabrizieren. Sie sehen professioneller aus. Man muss auch mehr investieren, dann zum Teil die jetzt die Banken eben. Man muss vielleicht das Telefon in die Hand nehmen und auf Paris anrufen, dem Autohaus und fragen, hey, stimmt das wirklich? Also wirklich immer, immer mit der angezogenen Handbremse im Internet unterwegs sein, wenn man etwas liest. Vielleicht ein bisschen vergleichen.
Schönes Bild mit dem Bugatti, mit der angezogenen Handbremse.
Absolut. Ich weiß gar nicht, ob der Handbremse hat. Wahrscheinlich hat er das Knöpfchen. Aber wie gesagt, es ist mir auch schon passiert. Und besonders peinlich ist es dann, wenn ich es natürlich dann in unseren Slack-Kanal gebe als Input irgendjemandem und irgendjemand merkt es dann erst. Also beziehungsweise ich merke es dann nicht. Das ist natürlich umso peinlicher. Ja, ich glaube, es ist wirklich die ganze Welt oder Internetwelt ist voll von Fake News und unser Job ist dort ein bisschen den Durchblick zu behalten. Indem, dass ihr zum Beispiel Prompt Zero hören.
Sehr schön. Meine Moral von dieser Geschichte ist, ich habe gelernt, MSN gibt es noch. Böse ist Juli, gehst du eigentlich in die Ferien?
ja, ich habe jetzt dann 2 Wochen frei, hey, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll, ich bin völlig ratlos. Kannst du mir helfen?
Ja, ich jetzt auch nicht gerade, aber ich habe noch etwas vorbereitet.
Das war jetzt unabgesprochen gewesen, natürlich.
Total unabgesprochen, ja. Als ob es nicht geplant gewesen wäre. Ich wollte wissen, wie gut kann man eigentlich Ferienpläne machen mit AI-Tools?
Oh Gott, ich habe schon Angst, weil ich habe mal ganz am Anfang da die Google AI-Produkte austestet. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heisst, ob es dort noch Bart geheissen hat. Nein,
dort hat es noch Bart geheissen, ja,
und
wahrscheinlich.
Er hat mir nicht mal können sagen, wie lange ich mit dem Velo vom Bellevue auf Rapperswil habe, obwohl Google Maps das ja wissen
wird. Das hat sich verbessert mittlerweile. Das hat sich wirklich verbessert. Also bei Wegbeschreibungen, so viel kann ich jetzt schon spoilern, ist also Google Gemini am exaktesten gewesen von all diesen Sachen. Aber ich greife jetzt schon ein bisschen zu fest vor. Ich habe 3 Kategorien wollen. Die schönste Wanderung abseits von der Masse, ein richtiger Geheimtipp für einen Tagesausflug ab Zürich und wo man sich am besten abkühlen kann. Das sind die 3 Kategorien, die ich gefragt habe. Und zwar verglichen haben wir ChatGPT, wir haben Claude, Sonnet 3.5 und wir haben Google Gemini Advanced.
Und da sind ja, wie immer, bei AI alles amerikanische Modelle dahinter. Wissen die dann so genau über die Schweiz Bescheid, dass die etwas Cooles können ausspucken?
Ja, das können wir jetzt beurteilen. Die schönste Wanderung abseits von der Masse haben wir von Google Gemini hat man einen Spaziergang angegeben in der Romandie, also in der Romandie, im Unterwallis. Und zwar von Le Flan zum Lac de Tanné. Das ist so ein Bergsee, ich bin noch nie dort gewesen. Duo hat gesagt, es ginge etwa 7 Kilometer, etwa 2 bis 2,5 Stunden. Die Wanderung sei leicht und hat gerade auch noch Karten mitgeliefert von Google Maps. Du siehst, es ist also besser geworden.
Ich muss jetzt sagen, von Zürich aus würde ich jetzt nicht für eine 7 Kilometer Wanderung ins Wallis fahren.
Würde ich glaube auch nicht machen. Habe ich dort aber auch nicht so Bedingungen gemacht. Dann hat Claude vorgeschlagen, den 4-Quellen-Weg zu machen.
Wo ist denn das?
Man muss zuerst auf Andermatt fahren und von dort geht man dann nachher zu den 4 Quellen von Rhein, Reuss, Ticino und Rhone. Sind recht schön, habe ich auch persönlich auch noch nie gemacht. Wenn man alles machen will, hat man bis zu 5 Tage, also mit Übernachtung. Man kann aber auch Teilstrecken machen.
Also da muss ich sagen, hey, cool, weil Andermatt ist auch eine von meinen Stationen. Und zwar nicht wegen Sami Saviris, sondern weil ich dort auf meinen Velotouren halt oft durchkomme, wenn ich irgendwie Oberalp, Gotthard oder Fuhr machen kann. Und ja, dort entspringen die Flüsse.
Et voilà. Und dann der dritte Tipp ist von ChatGPT gekommen. Und zwar soll man doch auf Greina Hochebene. Kennst du die?
Kennst sie denn du?
Ich bin noch nie dort gewesen, aber Bilder sehen aus wie ein Auenland.
Als ehemaliger Pfadfinder kenne ich das natürlich, die Greina. Ich bin dort mal... Es ist schon mega lang her. Privat gsi, allein glaub, mit dem Zelt. Bin dort raufgelaufen und han irgendwo zeltet. Und ich weiss noch, es ist glaub Herbst gewesen, es ist so früh dunkel geworden, dass ich überhaupt noch nicht müde gsi bin. Aber ich in dem Zelt hineingehockt bin und eigentlich, mir ist langweilig gewesen. Es ist glaub noch Zeit vor dem Handy gewesen.
Aber du hättest die schöne Landschaft können.
Es ist aber dunkel gewesen.
Ach so.
Aber es ist mega schön. Es ist wahrscheinlich nicht so ein Geheimtipp, aber es ist schön. Kann man jetzt nichts dagegen sagen.
Genau.
Du musst nicht mit dem Zelt gehen, es gibt dort auch noch eine Hütte, keine Hütte. Und das ist noch cool. Ich bin von Wals raufgelaufen, wo es natürlich auch die Therme hat, die berühmte. Und wenn du dann auf der Greina oben bist, kannst du entscheiden, entweder laufst du dann ins Tessin runter oder ins Bündnerland.
Das klingt wirklich cool. Überraschender Geheimtipp für einen Tagesausflug aus Zürich. ChatGPT hat mir Gruyère angegeben. Bekannt für seinen Käse, hat es auch sonst einiges zu bieten, hat das KI-Tool gesagt. Zum Beispiel das gleichnamige Schloss. Oder das Museum vom H.R. Giger.
Ja, why not? Das ist ja der H.R. Giger, für alle, die es nicht wissen, das ist der, der die berühmte Alien-Monster-Figur geschaffen hat für den Film.
Genau, also etwas zum Gruseln und etwas zum Essen finde ich schon mal einen relativ guten Tagesausflug.
Ja, also auch da muss ich sagen, also sicher sehr schön, aber vielleicht würde ich 2 Tage gehen.
Ja. Ist doch ein bisschen, also, 2 Stunden 49 Minuten. Ja. Habe ich müssen raussuchen.
Kommt darauf an, wo ihr uns hört, Prompt Zero. Aber wenn man jetzt in der Ostschweiz hört oder in Zürich, dann ist es ein bisschen weit vielleicht für einen Tagesausflug.
Genau, dann Solio hat mir Claude angegeben. Das ist ein wunderschönes malerisches Dörfli im Bergell. Wirklich sehr schön gelegen. Kastanienwälder ringsherum. Auch da nicht einen Tagesausflug ab Zürich.
Nein, es ist, glaube ich...
Ausser man würde irgendwie 10 Stunden in Zug und Post verbringen.
Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich musste nachschauen, was es ist. Und es ist ja nicht nur im Engadin, es ist sogar im Engadin und dann hinten runter, der Maloja da ab. Also, bis du mal dort bist, ja, dann willst du jetzt auch gerade am gleichen Tag umkehren.
Definitiv nicht. Und dann hat Gemini hat noch Guarda vorgeschlagen. Also dort, wo Schellenursli das Museum ist. Und man hat auch noch schöne verzierte Fassaden mit Sgraffito-Häusern.
Absolut. Das ist ja im Unterengadin.
Genau. Ja, voilà. Und dann die letzte Kategorie, die ich abgefragt habe, war zur Abkühlung. Dort haben sie, ja, big surprise, die meisten Kite-Tools mir irgendwelche Seen und Flussbuddies vorgeschlagen.
Aber du hast, glaube ich, genau so gefragt, dass du eben, du hast nicht nach Buddy gefragt, sondern du hast
nach Abkühlung in Zürich oder als Zürcher, wo kann man sich abkühlen.
Das sind ein bisschen kurlige Vorschläge, glaube ich.
Das ist ein wirklich guter Vorschlag von Claude, nämlich hat Tropfsteinhöhle, Höhlgrotte in Bar im Kanton Zug. Ich war da schon gewesen, auch im Sommer, weil ich auch wirklich nach dem gesucht habe, damals noch mit Google, wo dass man sich dann abkühlen kann. Und dort hat es etwa 10 Grad in diesen Höhlen rein.
Ist genau, also ganz ich glaub, angenehm. Alle Schüler, die im Umkreis von 100 Kilometern von der Höhlgrotte Bar in die Schule sind, haben dort schon mal einen Schulreis gemacht.
Genau. Dumm ist im Sommer, wenn man reingeht und nicht mit dem Auto klimatisiert, dann muss man vom Bahnhof dort hinlaufen bei irgendwie 34 Grad und nachher dummerweise auch wieder runter laufen. Das heisst, es ist nur mässig erholsam und abkühlend. Und komplett versagt hat Google. Sie haben mir nämlich den 6-Liter-Platz als Abkühlung angegeben.
Der 6-Liter-Platz, das für die, die es nicht wissen, das ist ein riesiger Platz, der früher mal eine Wiese oder eine Erde war und jetzt seit mehreren Jahren von, und jetzt schliessen wir den Kreis, Walser Granit.
Bravo.
Pflastert ist und es ist natürlich mega heiß im Sommer.
Es hat immerhin ein kleines Wasserspiel und ein paar Sonnenschirme.
Wo der Philipp Leutenegger, der FDP-Politiker, damals in seiner Rolle als zuständiger Stadtrat aufgestellt hat, persönlich.
Bravo, ja. Nein, und sonst, ja, man muss sagen, eben als Ideengenerator ganz lustig, aber eben zu fest vertrauen darf man an diesen Sachen sowieso nicht. Und sie sind natürlich auch einfach basierend auf Wahrscheinlichkeit, das heisst, es kommt irgendetwas raus, je nachdem, wie man das mal promptet, kann man auch ziemlich verkehrte Sachen bekommen.
Aber ich denke, wenn man gar keine Idee hat, so wie ich, dann ist es mal ein Versuch wert.
Das heisst, du wirst die nächsten 2 Wochen von deinen Ferien mit Prompten verbringen, was das du wirst machen. So wie ich dich kenne. Oder einfach Velo fahren.
Ich habe natürlich gelogen vorher. Ich weiss natürlich, wo ich hingehe. Und wir gehen in die Berge, in die Schweizer Berge. Ich sage nicht wo, aber es ist sehr schön dort. Und ich werde meine Zeit mit auch ein bisschen mit AI verbringen, weil in dem Tal hat es früher noch kein 3G-Empfang gegeben. Also man hat wirklich das Handy fast nicht können brauchen. Und mittlerweile ist das gelöst in ein paar Jahren. Hey Tobias, magst du dich noch an deine Schulzeit erinnern?
Ja, vage, ja.
Hast du amis bei Prüfungen oder sonst im Unterricht ein bisschen geschummelt?
Ja, ab und zu, sagen wir es mal so. Aber sicher nicht bei jeder. Ich habe vor allem viel gelernt.
Heute ist das ja ein bisschen anders. Beziehungsweise es gibt neue Tools. Und wenn wir ein AI-Podcast sind, reden wir auch über das. Und zwar, wir reden über AI-Einsatz in der Schule.
Mhm. Bei uns im Studio ist nämlich ein Gast, der Robin Fürst, Deutschlehrer an der Kante in Bülach. Eben, man sagt ja viel so ein bisschen, AI im Unterricht, ja, gefährlich oder braucht Regeln oder soll verboten werden. Das höre ich auch aus meinem eigenen Umfeld. Du hast auch einen anderen Ansatz. Erzähl mal, Robin.
Ja, hallo miteinander. Danke für die Einladung. Ja, mein Ansatz ist vor allem, dass ich mit den Schülern darüber reden wie man die Technik könnte einsetzen könnte. Und vor allem auch, dass wir zusammen experimentieren, welche Arten von Anwendungen wirklich Sinn ergeben.
Jetzt, du bist Deutschlehrer. Kannst du ein Beispiel machen, wie muss man sich den Alltag in deinem Klassenzimmer vorstellen?
Also das ist nicht so, als würde da KI irgendwo durch dominieren, aber ich streue es immer mal wieder ein. Also gerade letzte haben wir vom Lessing Emilia Galotti wieder gelesen. Den zweiten Akt habe ich von Perplexity zusammenfassen lassen, wo ja immer direkt gerade im Internet die Infos auch zusammensucht. Und mir ist dann gerade aufgefallen, dass er eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung geschrieben hat, aber er hat die Reihenfolge an einer Stelle ein bisschen durcheinander gebracht, was den Sinn verändert. Und das ist gerade eine relativ gute Einstiegsaufgabe in die Stunde, um auch zu schauen, wer hat es eigentlich gelesen und wer nicht. Und gleichzeitig sehen die Schüler auch, dass selbst so ein vorgeschrittenes Tool wie Perplexity, wo ich glaube mit Claude Opus gerade ausgerüstet haben, ja, ein bisschen halluziniert und halt ein bisschen Fehler macht.
Also wir sind schon in einer hochstehenden literarischen Diskussion. Mit der zuerst noch eine Frage, eben, wir haben es auch vorher gesagt, meistens wird es so ein bisschen als, ja, AI ist ein Hilfsmittel und dann müssen die Leute oder die Schüler nicht mehr selber denken oder lernen. Ist eines von den Vorurteilen. Sie können einfach auf den Knopf drücken und dann ist die Aufgabe oder der Aufsatz oder was auch immer gemacht. Wie gehst du mit dem Vorurteil um oder was machst du dagegen, dass eben die Schüler trotzdem noch mitmachen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die ich mir auch dauernd immer wieder stellen muss. Ich und viele andere Kolleginnen sind eigentlich dran, unseren Unterricht auch zu überdenken, welche Arten von Format und Aufgaben ergeben eigentlich noch Sinn in dieser KI-Welt und welche nicht. Wie muss man noch eine Erörterung schreiben, so wie wir es gelernt haben, wie es seit Jahrzehnten gelehrt wird. Das ist eine sehr generische Textsorte und weil sie so generisch ist, kann ChatGPT das auch ganz einfach reproduzieren. Und dass die Schüler natürlich nicht die Sinnhaftigkeit sehen, die etwas, wo KI mit einem Fingerschnippen selber kann schreiben, das ist klar. Das heisst, man muss neue Wege finden, wie und über was man schreibt.
Was hat dich denn dazu motiviert, um das, ich sage jetzt mal, das Experiment AI, KI, künstliche Intelligenz ins Klassenzimmer zu bringen?
Ich war schon immer experimentierfreudig, wenn es um digitale Technologien gegangen ist. Und ich habe ursprünglich ein bisschen mit DALL-E 2 gespielt vor 2 Jahren, bevor dann ChatGPT so lanciert worden ist, wie wir es heute eigentlich kennen. Und dadurch hatte ich wie einen kleinen Startvorteil gehabt, dass ich schon ein bisschen gewusst habe, wie man promptet. Ich fühle mich als Deutschlehrer ein Stück weit auch verpflichtet, den Schülern das beizubringen. Weil es geht ja eigentlich um Kommunikation mit der Maschine, um eine neue Form von User Interface. Und das User Interface ist Sprache. Und das gehört halt zu meinem Fach.
Darf ich da gerade einhaken? Und zwar, du hast sicher mehr mit jungen Menschen zu tun als ich, aber trotzdem, manchmal laufe ich an die an und ich bin manchmal erstaunt oder fast schon entsetzt, dass es eben nicht so ist, dass alle schon wissen, was AI ist oder sich mit dem beschäftigt haben. Also letztens haben wir da in einem Journalistenkurs habe ich mal gefragt, wer hat schon etwas mit AI gemacht? Praktisch niemand, das sind so etwa ein bisschen über 20-Jährige gewesen. Jetzt in deiner Alterskategorie, also wo deine Schüler sind, haben sie da schon Vorerfahrungen gegeben oder musst du das denen auch beibringen?
Ich muss denen sehr, sehr viel beibringen. Also meistens würde ich sagen, hat es pro Klasse 1 bis 3, die es wirklich schon gut checken und der Rest, das sind halt einfach die Jugendlichen von heute. Sie können Apps installieren, sie können swipen und sie können scrollen.
Das ist ja der alte Spruch, dass wir, also unsere Kategorie, Tobias, wir 40- bis 50-Jährigen eigentlich am besten mit Computer sich kennen, weil wir haben es früher müssen von Grund auf installieren und heute bist du einfach nur noch Anwender und laufst dran und machst, was eben gerade die App hergibt.
Das kann man so sagen, ja.
Wenn sie Erfahrungen haben, also jetzt abgesehen von deinem Unterricht, mit was spielen sie denn um? Irgendwie Face-Swapping oder, also ich nehme nicht an, sie den Text erstellen. Wo haben die Schüler schon Erfahrungen mit KI?
Ich habe einen Schüler, der hat vor allem Text für, was hat er, er vertreibt irgendetwas, ich frage mich nicht was, und hat Text erstellen lassen für seine Website, also Produktebeschreibungen, wo er schon vor der offiziellen Version da von ChatGPT 3 mit früheren Versionen generieren lassen hat.
Und du hast es vorher angesprochen, du hast Perplexity angesprochen als ein Tool mit Opus connected, du hast ChatGPT erwähnt. Eben, das sind jetzt Sprachtools eigentlich. Was hast du sonst noch für Tools ausprobiert? Du vielleicht persönlich, aber auch im Unterricht. Sind das auch Sachen gewesen, die nur mit Sprache zu tun hatten oder auch andere generative Möglichkeiten hatten?
Also schon vor allem auch mit Bildgeneratoren, eben wie DALL-E 2. Ich habe dann auch mit Leonardo AI habe ich doch noch einige Sachen ausprobiert, weil man dort kann man ja das Modell auch so ein bisschen auf eigene Bilder feintunen. Und mit den Schülern habe ich das mit den Bildern schon auch angeschaut, weil ich wollte, dass sie, das war mal so eines der ersten Experimente, dass sie ein alternatives Universum erschaffen und dort auf jeder Seite gibt es ein Bild und ein bisschen Text. Und beides muss eigentlich mit KI designt sein. Und sie müssen innerhalb von einer Gruppe, haben sie wie so eine Art kleines Büchlein müssen erstellen, das in diesem Universum spielt.
Darf ich schnell eine Zwischenfrage stellen? Und zwar, ich habe zwar keine Kinder in der Kante, die sind noch ein bisschen jünger, aber ich weiss, dass kaum geht zur Schule um Tools, dann ist die Alarmglocke. Also mit zum Beispiel, wir verwenden nicht WhatsApp, verwendet, um mit dem Lehrer oder der Lehrer mit den Schülern kommunizieren, sondern so ganz kurlige Apps wie Klapp oder Escola. Jetzt mit diesen AI-Tools, hast du das einfach können installieren und hoppla hopp, oder ist das ein riesen Prozess gewesen mit Papierkram?
Das ist the elephant in the room. Wir in der Schweiz haben zum Glück nicht so, sagen wir mal, ein strenges Datensicherheitsdispositiv wie jetzt unsere Nachbarn vom grossen Kanton. Aber es ist so, dass es ich kann nicht einen Schüler zwingen, hey, du musst die KI nutzen. Ich habe das jetzt niederschwellig so gemacht, dass ich mal in der Klasse gefragt habe, ja, wer hat es denn schon? Das sind meistens ein Drittel bis die Hälfte, die es schon installiert haben. Und habe gesagt, ich wollte das nächste Woche benutzen. Mir ist wichtig, dass ihr mit euren Eltern darüber redet, ob sie einverstanden sind. Ich kann niemand zwingen, die Tools zu benutzen. Es gibt Möglichkeiten, es gibt so Drittanbieter, wo man auch so quasi wie in so einen Satz Tokens kann kaufen. Und die bieten das an, ohne dass quasi die Inputs der Schüler weiterverwendet werden für Trainingszwecke oder dass die Daten sonst irgendwie gesammelt werden. Das sind aber alles eigentlich so, ja, die Anbieter, die einfach die API-Funktionen von der KI weiterleiten und halt sich selber noch ein bisschen etwas abzwacken dabei, weil das ist natürlich jetzt ein grosses Bedürfnis. Persönlich würde ich sehr gerne für eine Klasse so ein Perplexity-Abo machen. Perplexity ist seit 2-3 Wochen verfügbar für Bildungsinstitutionen und zwar für 200 Stutz pro Nase und Jahr. Hat aber eben bietet Datensicherheit und Datenschutz, der höher ist als wenn man einfach nur ein Pro-Abo hat oder gar nichts dafür zahlt. Aber da stellt sich jetzt die Frage, kann ich als einzelne Lehrer in einem einzelnen Fach vom Schüler verlangen, hey, 200 Stutz im Jahr für ein Experiment?
Und kannst du?
Das ist jetzt, die Frage ist noch nicht beantwortet. Ich habe mal mit meinen Maturanden darüber geredet vor der Ferien und sie sind nicht so begeistert gewesen, weil für sie ist es halt doch ein grosser Batzen Geld. Und an der Kantonsschule ist es so, man muss halt wirklich alles Material selber zahlen. Oder man zahlt ja auch nach wie vor den Taschenrechner.
Okay, also als Vater hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht gerade Freude, wenn der Sohn 200-Stutz-Rechnung bringt. Aber lass uns doch schnell noch beim Thema bleiben. Ich habe schon bei uns in den früheren Folgen mal Thema gewesen. Zum Glück wird der Einsatz von KI ja immer billiger. Also früher hast du meistens ein kostenpflichtiges Abo lösen, um das richtig zu brauchen. Jetzt bei ChatGPT mit 4o oder mit Claude Sonnet 3.5 ist eigentlich schon vieles gratis möglich. Eben, was für Tools nutzt ihr in der Schule genau und zahlt ihr die oder nehmt ihr gratis Versionen?
Ich zahle dafür, lasse die Schüler dann aber gratis Versionen nutzen. Wenn jemand aber eine Bezahlversion nutzen will, dann darf er das. Ich muss aber auch sagen, gewisse Funktionalität, also wie wir bauen zusammen eine Art Custom GPT. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so etwas macht, aber ich komme ziemlich schnell direkt an die Limiten von Aufrufen, die ich innerhalb von 3-4 Stunden machen kann. Also ich kann nicht einen fertig bilden, für das, was ich eigentlich zahle. Ich muss dann immer 4-5 Stunden warten und erst dann kann ich weiterarbeiten.
Mhm. Ja, ich zahle ja eben auch und darum weiss ich gar nicht, wenn du an die Limite anlaufst. Aber ja,
es geht relativ schnell. Ich habe das letzte wieder mal ausprobiert. Und es ist wirklich, ja, du kommst sofort eigentlich an eine Hürde. Aber gerade wenn du irgendetwas dran bist oder halt eben zumindest im Unterricht, kannst du dann nicht sagen, das war es für heute. Wir machen jetzt Pause bis nächste Woche.
Aber gehört das nicht fast dazu, dass die Schule so wie so eine Generallizenz kauft, dass die Schüler ein bisschen ausprobieren können?
Finde ich persönlich auch. Jetzt da finde ich es eigentlich unsinnig, wenn das einzelne Schulen machen. Also ich glaube, das müsste von oben her gesteuert und geregelt werden. Da gibt es auch im Mittelschulbildungsamt eine neue Gruppe. Also nicht nur für KI, sondern generell für all die IT-Fragen, die sich formiert hat und in den nächsten Jahren auch Bedeutung gewinnen wird, wo sicher auch diese Fragen wird angehen und klären.
Wie muss ich mir denn da vorstellen? Also, ich kenne es von mir von der Oberstufe, dort hat es quasi nur ein Computerlabor gehabt mit irgendwelchen alten Macs und so, wo dann alle am Gamen gewesen sind, währenddem dass die Lehrperson versucht hat, uns etwas beizubringen. Ist das immer noch so oder hat ja heute jeder sein eigenes Gerät, das er auch selber mitbringen muss, oder?
Bei uns hat ab der dritten Klasse haben alle ihr eigenes Gerät, das sie mitbringen müssen. In der ersten und zweiten kommen sie von der Schule ein iPad über, von der Schule. Das haben wir jetzt zuerst mal, glaube ich, seit 2 oder 3 Jahren so, das System. Und das müssen wir auch weiter austarieren, schauen, ob das so funktioniert oder nicht.
Du, Robin, sag doch mal noch schnell, wie alt sind denn deine Schüler? Oder bis ich als Deutschlehrer der Kante hast du ja nicht mehr verschiedene Klassen. Mhm. Wo fängst du an mit der KI mit denen? Also ist das schon in der ersten oder ist das dann eher, wenn sie älter sind?
Also, das erste Jahr jetzt letztes Jahr keine gehabt. In der zweiten habe ich es gemacht. Dort haben wir zusammen Rollenprompts gemacht, wo wir eine vereinfachte Version vom Nibelungenlied gelesen haben. Da haben wir so den Hagen und Kriemhild quasi virtuell generieren lassen, um uns Fragen zu beantworten.
Das läuft jetzt schon ein bisschen, das Experiment. Wie hat sich die Dynamik im Klassenzimmer durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz verändert?
Wenn ich über künstliche Intelligenz rede oder etwas mit künstlicher Intelligenz mache, dann sind die Schüler viel neugieriger, als wenn man nur ein Reklambüchlein da vorne hat. Dynamik, ich glaube, gewisse Schülerinnen und Schüler sind selber dran, um neue Wege zu entdecken, wie sie sich gewisse Themen, gewisses Wissen aneignen. Und ich glaube, das ist gerade für viele, die nicht so schnell vom Fleck gekommen sind und jetzt wirklich viel mit Perplexity und so Wissensfragen googlen. Ich glaube, dort merkt man schon neue Dynamik.
Mit Perplexity googlen ist ein gutes Wort und zeigt, wie die moderne Technik in unsere Sprache
einzieht. Ich sage mal, das eine Unternehmen hat sicher mehr Freude an deren Aussage als das andere. Inwiefern hat sich denn deine Rolle als Lehrer verändert durch den Einsatz von KI?
Also jetzt hat sie sich noch nicht wirklich verändert. Jetzt bin ich sogar eigentlich noch mehr als vorher der Experte, der ihnen bei gewissen Sachen hilft. Ich gehe aber schon davon aus, dass KI mittelfristig halt uns noch mehr in die Coaching-Rolle überwird begleiten. Weil die grosse Chance ist natürlich, dass wir die Lernprozesse jetzt wirklich individualisieren können. Was eigentlich ein pädagogisches Desiderat ist, seit Jahren, Jahrzehnten. Gleichzeitig sind bei uns Klassen immer grösser und grösser geworden und man hat immer weniger Zeit gehabt zum Individualisieren. Und ich gehe schon davon aus, dass KI das ermöglichen wird.
Also wenn du das sagst, meinst du, dass jeder Schüler, jede Schülerin kann im eigenen Tempo lernen oder eigene Vorteile? Die einen lernen besser visuell, die anderen lernen besser. Wie meinst du das genau, dass...
Das meine ich auch, ja. Aber vielleicht auch wirklich völlig andere Lernpfade einschlagen. Ich lasse meine Schüler mittlerweile, wenn ich so ein Buchprojekt habe, wo sie irgendwie 5 Bücher lesen können, wie man das früher gehabt hat. Man nimmt vielleicht das eine, das dünnere oder das dickere oder das mittlere. Dort lasse ich jetzt auch mittlerweile ganz viele Bücher zu, die ich selber nicht gelesen habe, wo ich aber schlussendlich ihre Thesen dazu, ihre Gedanken, die sie im Lesejournal festhalten, besser kann begleiten und nachvollziehen dank KI.
Kannst du vielleicht noch ein paar andere Einsätze von KI bei dir erzählen? Also du hast jetzt vor allem erklärt, wie ihr Literatur zum Beispiel analysiert oder umschreibt. Gibt es noch andere Beispiele, dass man sich das ein bisschen plastisch vorstellen kann?
Also ich mache mit den Schülern auch quasi einen Teil von meinen Prompt-Engineering-Kurs, den ich für Lehrer gegeben habe. In Prüfungsaufgaben tue ich teilweise, ja, sagen wir mal, Sachen, die KI eher halluziniert hat, zu einem Werk einbauen. Und die Schüler müssen dann, sagen wir mal, eine Charakterisierung von einer literarischen Figur, die ein paar halluzinierte Fehler enthält, analysieren und berichtigen.
Und die Prüfungen laufen dann auf dem Papier oder können Sie da auch dann den Computer mit KI nutzen dazu?
Die laufen auf dem Papier. Ich bin aber auch dran, quasi, ja, mit anderen Lehrpersonen, zum Beispiel Aufsatzszenario neu gestalten. Es gibt auch im Kanton Zürich gibt's auch schon Mittelschulen, wo, glaube schon der Sommer Matur so schreiben lassen hat, dass sie, glaube 2 Stunden lang haben dürfen recherchieren und dann 2 Stunden schreiben. Also 2 Stunden online die Tools können mit einbeziehen und dann das zusammen in eine Form hineingiessen. Ich bin dort aber zu wenig informiert, um wirklich handfest zu behaupten.
Was für Kompetenzen förderst du denn im Klassenzimmer mit dem vermittelten Wissen zu AI quasi?
Ich möchte etwas ähnlich, wie man vorher auch schon will. Ich möchte sie zu kritischen, mündigen Menschen erziehen. KI verleiht einem eigentlich dazu, so ein bisschen noch lazier zu werden, noch fauler zu werden, als man eh schon ist. Also ich bewege mich auch nicht gerne aus meiner eigenen Comfortzone raus. Und ich möchte ihnen Hilfsmittel geben, wie sie die Tools können einsetzen, aber gleichzeitig, dass sie immer auch noch ein bisschen wach bleiben, zum Inhalt können überprüfen. Also das ist schon etwas, was immer wieder merkt, wo immer wieder kommt. Wenn ich jetzt die Kapitel gelesen habe, dann kann ich beurteilen, ob KI etwas Gutes oder etwas Schlechtes dazu geschrieben hat. Ich denke, das ist wichtig für sie, zum immer wieder merken, KI kann zwar schon mega viel, aber mit ein bisschen Aufwand kann ich immer noch mehr. Oder ich kann zumindest das, was KI macht, beurteilen und einschätzen.
Es gibt ja eigentlich die verschiedenen Herangehensweisen. Einerseits kann man, eben, man kommt eine Aufgabe über, sagt da ChatGPT, schreibe mal, nachher gibst du es ab und noch mit dem Prompt oben drin quasi und das ist dann deine Arbeit. Oder es gibt halt Leute, die selber denken oder sich selber etwas sich auch erarbeitet oder als Sparringpartner mit der KI und dann noch verbessert und dann da abgeben. Du willst eigentlich das Zweite.
Ja, aber das Erste bietet auch immer... Also, ist immer eine Gelegenheit für ein Gespräch über Vertrauen mit der ganzen Klasse. Und ich glaube, dass die Gespräche über wie vertrauen wir einander nicht nur im Schulalltag, sondern natürlich in der gesamtgesellschaftlichen Relevanz werden können. Dass man wirklich einfach ausweist, so und so viel Prozent von dem Text sind mit ChatGPT geschrieben worden.
Eben, also du hast ja vorher erzählt, ihr macht bewusst Übungen mit KI, das ist ja klar, braucht man sie. Aber dann bei den anderen Sachen, die du, weiß ich nicht, als Ausgabe ist oder so, wie merkst du es, dass es jetzt nicht vielleicht beschissene KI drin hat, also dass jemand sich so ein bisschen zu einfach gemacht hat?
Ich war selber ein Schüler, ich habe es nicht irgendwie im grossen Stil irgendwie betrogen oder gemogelt, aber ich habe mal einen 6er bekommen für eine mündliche Prüfung über ein Buch, das ich nicht gelesen habe. Das ist schon gegangen vor Wikipedia, hat man sich die Infos irgendwie können zusammen sammeln und das wird auch in Zukunft so sein, dass die Schüler Abkürzungen nehmen, das liegt am Schulsystem, nicht an der Technik. Und ich muss schon sagen, als ich zuerst mal gemerkt habe, das ist jetzt sicher mit ChatGPT geschrieben, habe ich eine Krise gehabt. Ein Großteil von meiner Arbeit ist, ich muss Text korrigieren. Und ich habe natürlich keine Lust, Text zu korrigieren, die nicht von Menschen geschrieben sind. Also, sonst kann ich sie gerade einfach an KI weiter delegieren. Das ist von dir geschrieben worden, bitte beurteile die Qualität von dem. Und ich habe es den Noten Tugend gemacht. Bei mir schreiben zu viel Lesejournal. Und da habe ich gesagt, so innerhalb der nächsten 2 Monate muss mir jeder von euch das Lesejournal unterjubeln, wo zumindest 80% von ChatGPT geschrieben worden ist. Es ist nicht, ich fordere nicht auf zu Betrug, sondern es ist eine Aufgabe. Ihr müsst das machen. Und dann schauen wir mal, wie viel Prozent merke ich es. Und es hat sehr lustige Abschlussstunde gegeben. Also etwa bei einem Drittel habe ich es gemerkt. False Positives, wie man sagt, habe ich, glaube ich, sehr wenig gehabt. 1 oder 2, die ich fälschlicherweise beschuldigt habe. Und bei den meisten ist es einfach im Korrekturfluss vergessen gegangen, dass ich mich dann auf das achte.
Und wie funktioniert der KI-Detektor Robin? Auf was schaust du? Jetzt müssen alle Schüler von ihm weglassen. Kannst du sagen, im Englischen gibt es zum Beispiel das Certainly, das immer wieder auftaucht bei KI-Outputs?
Ja, also bei ChatGPT ist meistens der letzte Absatz, der zusammengefasst kann gesagt werden, dass. Das kommt sehr, sehr häufig vor. Das ist mal so ein Indikator gewesen, aber ich kenne ja auch Schüler. Und ich weiss, ich habe das Gefühl dafür, wie die Schüler in dem Alter schreiben und welche Wörter sie können und sie nicht können. Oder gewisse Wörter kann sie natürlich verraten. Ich mag mich erinnern, eben, wie ich vor 8 Jahren gemerkt habe, dass eine Schülerin betrogen hat, weil das Wort «derweil» vorkommen ist. Und die hat sich richtig Mühe gegeben, sie hat die Zusammenfassung vom Schimmelreiter von Wikipedia umgeschrieben, hat aber die Wörter beibehalten. Einfach die Sätze sind ein bisschen anders geschachtelt gewesen. Und das ist ja schon dort, ist das Wort derweil halt so ein Triggerwort gewesen, das mich wachsam macht. Und ein Stück weit ist ja das, was wir machen, ist ein, ja, wir sind keine forensischen Linguisten, aber ansatzweise ja schon. Und das andere, was ich dann jetzt auch schon gemacht habe, obwohl ich weiss, eigentlich dürfte ich es nicht, ist mit Originality AI geschafft. Oder? Das ist so ein KI-Scanner, der einigermaßen gute Resultate liefert. Als Beweismittel taugt es nicht. Und mir ist jetzt auch schon ein Fall bekannt von einer anderen Kante, wo die Eltern mit dem Anwalt droht haben, eben weil eine Lehrperson einen Text von dem Kind
for Originality quasi gegen Jetzt muss man schnell, um vielleicht den Hörer helfen, wieso ist das verboten? Also weil Daten von einer Schülerin da drin landen, ich meine, ist ja wahrscheinlich nichts Persönliches in diesen Texten.
Ich glaube, weil man das Recht nicht hat, den Text so weiterverarbeiten zu lassen.
Also Urheberrechtsfrage.
Genau. Ich nehme an, es ist eine Mischung, also wahrscheinlich gibt es urheberrechtliche Fragen und es gibt auch Datenschutzfragen. Das ist jetzt auch noch eine Welt, wo ich mich in den nächsten Monaten noch intensiv damit auseinandersetzen, damit ich den Leuten keine falschen Tipps gebe, oder?
Ja. Das führt mich gerade zurück zu etwas, wo ich eigentlich wollte fragen, auf etwas, was du vorher gesagt hast, wegen den Eltern. Du hast vorher gesagt, sie müssen daheim bei den Eltern fragen, ob sie das, also AI überhaupt dürfen nutzen. Also A, schnallen das Eltern überhaupt, was AI ist? Und B, haben dann alle 100% dürfen oder hat es da Bedenken gegeben von gewissen Familien?
Wenn es Bedenken gegeben hat, habe ich nicht nachgefragt, ob die Schülerin oder der Schüler oder die Eltern Bedenken haben. Ich habe das einfach dann so lassen. Und dann haben sie Zweierteams geschafft. Oder? Es langt ja, wenn jemand quasi wie ein ChatGPT-Terminal hat.
Und wie viel sind das etwa Prozent von deinen Schülern?
Das kann ich jetzt nicht sagen.
Aber wenig, oder?
Ja, schon. Also in einer Klasse hat es eine Lernende gegeben, die das nicht wollte. In anderen Klasse. Also je jünger das sind, desto mehr Bedenken haben die Eltern, dass ihre Kinder sich noch bei einem weiteren Anbieter registrieren. Und vor allem bei ChatGPT muss man ja Handynummern angeben, wenn man sich dort anmeldet. Oder? Das heisst, der Datenhaufen, den man dort generiert, den kann man ja dann auch wieder connecten mit anderen Datenhäufen. Also datenschutztechnisch verstehe ich das.
Also die SchülerInnen müssen sich selber anmelden. Das sind nicht irgendwelche Logins, die von der Schule zur Verfügung
bisher ist alles sehr experimentell und das wäre sicherlich etwas. Ich habe den Schülern empfohlen, dass sie eine andere E-Mail verwenden, quasi eine Burner-Adresse oder so etwas, aber meistens nehmen sie trotzdem ihre, aus Faulheitsgründen, ihre normale E-Mail.
Also wir haben über Originality geredet, wir haben über die geredet, ob die Schüler überhaupt mitmachen oder nicht. Gibt es noch andere Bedenkensachen KI von den Eltern, die zu dir getragen worden sind?
Nein, die zu mir gekommen sind, sind auch sehr erfreut, dass ich das thematisiere und geben mir auch Mut, dass ich das öfter und mehr sollte machen. Aber bisher hat sich nie irgendjemand gemeldet. Ich habe den Schülern auch gesagt, die Eltern dürfen mir auch ein E-Mail schreiben, wenn sie Bedenken haben oder sich melden für das Gespräch.
Ich habe noch eine Anschlussfrage an den KI-Detektor von vorher. Du hast also sehr viel Text gelesen als Deutschlehrer. Und wahrscheinlich auch sonst und sehr viele Bücher gelesen, hätte ich schon mal einen KI-Text so berührt, wie etwas, das von einem menschlichen Autor oder von einer Autorin gekommen ist?
Nein. Und ich weiss auch, warum. Weil KI tut nur nach Wahrscheinlichkeiten vorwärts würfeln. Eine ganz wichtige Lektion, die ich mit jeder Klasse gemacht habe, ist ihnen zeigen, dass KI keinen längeren Witz erzählen kann. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal gemacht haben. Das ist wirklich, sagen der KI soll einen Witz machen, 300 bis 500 Wörter. Und dann sieht man eben sehr schön, wie KI schafft und warum es eben nicht gelingt, einen guten Witz zu machen. Weil KI würfelt vom Anfang an bis zum Ende. Und ein Witz muss von der Pointe, vom Ende her gedacht werden. Und das schafft KI nicht. Und das heisst, das, was mich berührt bei, sagen wir mal, erzählender Kunst, ist halt gewisse Sachen, die geplant sind, orchestriert werden, aufgebaut werden. Und das kann KI bisher nicht.
wenn wir mal den Bogen machen, weg von den Eltern, vielleicht dein Lehrzimmer. Du bist ja Deutschlehrer. Ich nehme an, es liegt auf der Hand, dort KI zu brauchen, aber es ist nicht das einzige Fach, wo man es könnte. Wie reagieren die anderen Lehrer? Denken die, ja, der Robin, jetzt kommt er wieder mit seiner KI, und, oder sind die auch aufgeschlossen? Oder was spürst du da?
Ich habe das Gefühl, es ist doch einiges passiert mit Lehrern. Wenn man es jetzt vergleicht, wie als ich irgendwie vor 12 Jahren angefangen habe, hat es, sagen wir mal, viel gegeben, wo man könnte als Digitalisierungsverweigerer bezeichnen, wo halt ihren Unterricht haben wollen weitermachen, so wie sie ihn immer schon gemacht haben oder wie sie ihn auch erlebt haben. Jetzt mit KI, ich glaube, dass das eine Zäsur ist, wo man schnell irgendwie muss darauf reagieren, sich damit auseinandersetzen, das hat, würde ich jetzt behaupten, eigentlich das ganze Kollegium relativ schnell gecheckt.
Das ist noch interessant, also das merke ich auch im Job jetzt beim Blick. Da hat es auch früher noch viel mehr negative Gefühle gegenüber technischen Veränderungen gegeben. Also Computer, Internet, Handy. Und jetzt bei AI merken eigentlich alle, hey, das ist etwas, dem kann ich mich nicht verweigern, da muss ich irgendwie damit zu Schlag kommen. Bist du jetzt an der Cantibulach immer noch der Einzige, der das braucht, oder hat es auch andere Lehrer in anderen Fächern, die mit KI anfangen?
Ich bin überzeugt, es hat relativ viele Lehrer, die das immer wieder mal einsetzen. Und auch, ich tue es auch ermutigen, experimentiert mit den Schülern, redet mit den Schülern darüber. Das ist eigentlich das Spannende. Und ich habe auch eine Handreichung geschrieben für Schüler und Lehrer gleichermaßen, die etwa 12 Seiten umfasst, auf welche Art und Weise man es einsetzen kann. Oder KI zum Beispiel als reiner Gesprächspartner für Ideenfindung, muss ich das irgendwo angeben? Oder gewisse Lehrpersonen sind sehr froh, wenn ihre Schüler, die nicht so gut sind im Deutsch, halt einen Text, bevor sie ihn abgeben, noch rasch auf DeepL-Write korrigieren lassen.
Siehst du andere Fächer, die prädestiniert wären für KI?
Ich frage mich eher, welche wären es nicht? Oder weniger? Also ich glaube, überall in jedem Fach kann man KI irgendwo durch anwenden. Wir haben vorhin schon von Perplexity geredet.
Vielleicht im Turnen nicht?
Ja, aber vielleicht Bewegungsabläufe analysieren, okay, lassen. Also grundsätzlich auch dort. Hätte ich eine KI gehabt, die mir früher hätte können sagen, hey, beim Joggen musst du den Fuß anders abholen, dann hätte ich jetzt keine Arthrose. Also auch dort könnte man es können brauchen und kann man es wahrscheinlich in Zukunft brauchen.
Wie siehst du denn jetzt, um mal einen Schritt rüber machen, in Zukunft die Rolle von AI im ganzen Bildungswesen?
Also ich hoffe sehr, dass sie uns unterstützen wird. Und ich hoffe aber gleichzeitig auch sehr, dass ich und andere eigentlich nicht mithelfen, uns selber abzuschaffen. Das Bewusstsein, wir haben vorhin vom Bewusstsein von der Lehrpersonen geredet, für die Technologie, die ist um. Das ist um, das Bewusstsein. Aber ob das Bewusstsein um ist, dass man da auch gewerkschaftlich sich vermutlich in den nächsten Jahren und im nächsten Jahrzehnt neu aufstellen sollte, ich glaube, das ist noch nicht in die Köpfe vordrungen, auch in der Gesellschaft nicht. Und das ist eher etwas, wo man jetzt mittelfristig Sorgen macht.
Also wirklich, du tönst jetzt relativ ernst, also eben, dass der Lehrberuf extrem von KI kann, jetzt nicht abgelöst, aber torpediert werden.
Ich erkläre es mal ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Wochen ein E-Mail bekommen von einer Kollegin, die auch bei uns an der Weiterbildung war. Und sie hat gefragt, ob ich einen guten Prompt wüsse, um Aufsätze korrigieren und bewerten zu lassen. Und ja, Aufsätze korrigieren und bewerten, das ist der unschönste Teil oder einer der unschönsten Teile vom Deutschlehrer da sein. Braucht viel Zeit, ist aber wichtig. Wenn ich jetzt einen Prompt herausfinden würde, und dann hätte ich jetzt auf einen Schlag, sagen wir mal, 10 Arbeitstage weniger im Jahr. Aus meiner Sicht ist das etwas sehr Schönes, aber Politik, wo Bildungspolitik besteht in den letzten Jahrzehnten, also vor allem auf Mittelschulebene, vor allem drin, dass man spart und spart und spart. Und natürlich wird auch Politik das Sparpotenzial entdecken, wo KI hat. Das ist natürlich nicht nur im Lehrberuf wichtig, aber ich glaube, der Nutzen von KI sollte nicht nur quasi denen, die das Geld zur Verfügung stellen. Nicht nur die sollen davon profitieren können, sondern gesamtgesellschaftlich sollte man davon profitieren können. In eurem Beruf ist es auch so, dass wahrscheinlich immer mehr an mehr Orten wird eingespart, eben auch, weil ganz viel von dieser Textarbeit plötzlich ganz, ganz schnell geht. Und das ist natürlich auch eine Gefahr. Ich habe vorhin von Individualisierung geredet. Je mehr wir können Abläufe automatisieren, desto mehr werden wir eigentlich eben in die Coaching-Rolle. Und die ist wichtig, die ist auch schön. Ich bin gern Lehrer, aber ich bin auch gern immer wieder Coach. Die Frage ist aber schon, was macht das mit dem Bildungssystem als Ganzes? Und gibt es da irgendwann mal Absichten und Pläne, wie man das mit KI umgestaltet? Und da muss man, glaube ich, schon noch schauen, dass der Mensch, die Lehrpersonen immer noch genug wichtige Rolle haben.
Du hast gerade gesagt, bei mir im Unterricht, also du unterrichtest auch an der Uni, glaube ich, andere Lehrer.
Jein, ich habe jetzt mehrmals im Zentrum für Weiterbildung für die Uni Kurs angeboten, um Gimmi-Lehrer weiterzubilden, jetzt gerade spezifisch im Prompt Engineering.
Und das stößt, nehme ich an, auf Anklang, wenn alle
wissen. Das stößt sehr auf Anklang. Also wir haben nicht so viele Kurs ausgeschrieben und die sind jedes Mal sehr schnell ausgebucht gewesen.
Ja, vielleicht kannst du noch deinen Lehrerkolleginnen und Kolleginnen noch einen Ratschlag mit auf den Weg geben. Wie können sie KI in Unterricht integrieren? Oder was ist wichtig, wenn man mit dem experimentiert?
Es ist wichtig, dass man experimentiert, dass man irgendetwas macht, wo es vielleicht gar nicht mit der Schule zu tun hat. Einfach damit man die System- und Funktionsweise für sich kennenlernt und auslotet. Und ich glaube, dann kommen von allein gewisse Ideen, wie man es anwenden kann. Und dort ist es einfach wichtig, dass man dann halt wirklich in seiner Fachschaft oder auch einfach mit anderen Interessierten sich austauscht. Es gibt auch eine wunderbare Plattform vom Kanton Zürich, den Digital Learn Hub, wo die Austauschmöglichkeiten bereitstellt für interessierte Lehrpersonen.
Das merke ich auch ein bisschen bei uns im Geschäft. Eben, es gibt nicht bei AI irgendwie vorgefertigte Abläufe oder jetzt in dem Fall vielleicht Lehrmittel oder so. Es ist alles noch relativ neu. Und ich glaube, ja, man muss wirklich, was du sagst, ausprobieren und einmal in Kauf nehmen, dass man vielleicht auf die Schnauze fliegt. Was ist etwas, was du jetzt anders machen würdest mit KI?
Ganz ehrlich, ich finde es wichtig, dass wir Fehler machen und aus Fehlern lernen und über Fehler reden. Also mir fällt jetzt da ehrlich gesagt kein Hinweis oder kein Tipp, der für alle gleich wird funktionieren.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, Robin, für deine Insights, dass du da gewesen bist.
Sehr gerne. Danke noch fürs Gespräch.
Danke vielmals.
Prompt Zero.
Das ist der AI-Podcast Prompt Zero gewesen. Mein Name ist Tobias Bolzon
und Thomas Benkö.
Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.